Sie suchten und sie wollten den Messias erleben. Und als sie Johannes getroffen haben, der die Buße gepredigt hat, der die Menschen aufgefordert hat, sich vor Gott niederzubeugen, seine Sünden zu bekennen, sie haben gleich verstanden, mit dem müssen wir unterwegs sein. Aber als sie mit ihm unterwegs waren, haben sie auch verstanden, dass es nicht derjenige ist, den sie suchten. Und so haben sie ihre Ohren, ihr Herz weiterhin aufgetan, um diesen abzupassen, um den kennenzulernen, der angekündigt war. Und nun spricht Johannes diese Worte: Siehe, das Lamm Gottes. Für sie ist es sofort ein Hinweis. Für sie ist es der Fingerzeig, und sagt, der ihnen sagt, geht ihm nach. Und sie machen das gleich. Sie hören ihn reden und somit folgen sie Jesus. Und ihr könnt euch vorstellen, Jesus ist unterwegs und zwei laufen ihm immer hinterher. Jesus merkt das. Jesus merkt das, er dreht sich um, sieht diese zwei und stellt eine nicht typische Frage für jemanden, der einem nachläuft. Er fragt, was sucht ihr? Würden wir so fragen, wenn jemand uns nachläuft? Also ich würde sagen, umdrehen, hey, wer bist du, was willst du? Hast du ein Problem mit mir? Willst du, was ist los? Und Jesus blickt in ihre Herzen hinein. Jesus wusste ganz genau, wer ihm nachfolgt. Und er wusste, dass sie auf der Suche waren. Sie haben ihm gefolgt. Und er fragt sie, was sucht ihr bei mir? Was wollt ihr finden? Und noch verwirrender ist jetzt die Gegenfrage, die die Jünger stellen. Sie sagen, wo wohnst du? Wenn man so jemanden fragt, wo wohnst du? Was wollten die Jünger eigentlich wissen mit dieser Frage stellen? Wollten sie wissen, wo Jesus sein Bett hat? Wo sein Arbeitstisch ist? Wollten sie wissen, womit Jesus sich beschäftigt zu Hause? Wollten sie das wissen? Nein, das wollten sie nicht wissen. Aber was wollten die denn wissen? Warum sagten sie, wo wohnst du? Wenn wir jemanden fragen, wo wohnst du? Was wollen wir dann wissen? Woher er kommt, wo er zu finden ist, was seine Umgebung ist. Und sie wollten Jesus erleben. Sie wollten ihn kennenlernen. Sie wollten ihn dort kennenlernen, wo er tagtäglich ist. Sie wollten Jesus kennenlernen. Und Jesus sagt ihnen ganz einfach. Er sagt ihnen nicht, ich wohne da um die Ecke, in dem Haus von so und so. Hätte er sagen können, oder? Er hätte sagen können, du, ich wohne in diesem Viertel. Da, das dritte Haus von rechts ist meins. Wäre erledigt, oder? Aber Jesus weiß ganz genau, dass sie auf der Suche sind. Und Jesus sagt ihnen, kommt und seht. Jesus lädt diese Jünger ein, ihn zu erleben. Wo kann man am besten einen Menschen erleben oder kennenlernen? In seinem Haus, oder? Also wenn ihr mich kennenlernen wollt, müsst ihr zu mir kommen. Aber nicht für ein, zwei Stunden. Nicht für einen Tag. Nicht für eine Woche. Ich denke, zwei, drei Monate, dann lernt ihr mich ganz gut kennen. Weil nach zwei Wochen fange ich an, mich zu öffnen. Ist meine Spannung fängt an zu bröckeln. Die Festung, die man aufbaut, um den Menschen zu zeigen, wer eigentlich sein sollte, die fängt an zu bröckeln, oder? Bei jung verheirateten Verliebten dauert das ein bisschen länger. Aber auch schon nach kurzer Zeit geht das los, ne? Dann erlebt man den Charakter, man weiß ganz genau. Und wenn das Kind so etwas sagt oder etwas tut, dann weiß man, aha, jetzt wird er so handeln. Oder? Ist so. Man, um einen kennenzulernen, musst du ihn erleben. Und du musst ihn erleben im Alltag, in Schwierigkeiten, in Herausforderungen. Und deswegen ist das Verständnis vom Wort Gottes Jüngerschaft, ein Leben miteinander. Der Jünger erlebt seinen Meister. Und das hat Jesus auch gemacht. Er hat diese Jünger eingeladen und er sagt, komm, erlebe mich. Und diese Jünger gehen mit ihm mit. Sie verbringen einen ganzen Tag mit ihm. Sie schauen nicht, wo er schläft. Sie schauen nicht, wo der Stuhl ist. Schauen nicht, wo er auf Toilette geht. Interessiert sie gar nicht. Sondern mit offenem Mund, mit offenen Augen, ein mit offenem Herz lauschen sie Jesus, stellen Fragen und erleben ihn. Also um mich kennenzulernen, braucht ihr 2-3 Monate. Um Jesus kennenzulernen, brauchen diese Jünger nur einen Tag. Jesus kann man in einem Tag erleben oder viel kürzer. Und was passiert dann? Und dann erleben wir diesen jungen Mann namens Andreas. Er erlebt Jesus. Das Erste, was er tut, ist nicht die Freude, ja super, ich habe Jesus kennengelernt, super, klasse. Sagte Johannes, komm, lass uns mal das gemeinsam feiern oder sonst irgendetwas. Nein, überhaupt nicht. Er läuft nach Hause zu seinem Bruder. Er sagt, weiß ganz genau, das, was ich erlebt habe, muss mein Bruder auch unbedingt erleben. Andreas ist einer der stillen Jünger. Der ist nicht derjenige, der große Reden hält, der im Vordergrund steht, der die Leute anleitet. Er ist ganz zurückhaltend. Er hat Jesus erlebt. Er weiß ganz genau, ich muss meinen Bruder zu ihm bringen. Und wenn wir weiterhin lesen, erleben wir Andreas, der tatsächlich immer und immer wieder Menschen zu Jesus gebracht hatte. Er hat sie zu ihm gebracht. Und er wusste ganz genau, wohin sie müssen. Und so bringt er den Andreas. Und der nächste Jünger, das ist der Petrus, der in der Nachfolge geht. Boah, Petrus ist total das Gegenteil von Andreas. Petrus ist derjenige, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Petrus ist derjenige, den man im Krieg nicht an seiner Seite haben möchte. Auf ihn kann man sich nicht verlassen. Heute schwört er dir, mit dir unterwegs zu sein, sein Leben zu geben. Morgen verschwindet er. Er ist nicht da. Das ist Petrus. Hoch und runter, hitzig. Aber sein Bruder weiß ganz genau, er muss Jesus kennenlernen. Und Jesus sieht diesen Petrus auf sich zukommen und er sagt, du bist Simon. Boah, okay, Andreas hat ihm wahrscheinlich gesagt, er hat einen Bruder, heißt Simon, den muss ich dir mitbringen, okay. Der Sohn Jonas. Okay, der hat auch erzählt, wer der Vater ist. Aber wisst ihr, das ist viel, viel tiefer. Er sagt, ich weiß deinen Namen. Ich weiß, woher du kommst. Ich weiß, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich kenne deinen Charakter. Ich weiß, ich kenne deine Auf und Abs. Ich weiß, dass man auf dich nicht verlassen kann. Ich weiß, dass du nicht beständig bist. Und zu ihm sagt er, du sollst Kephas heißen. Du sollst ein Fels werden, den man nicht wegrücken kann. Jesus spricht den Simon hier in seinem Herzen an. Er sagt, du bist unbeständig, auf dich kann man sich nicht verlassen, aber ich möchte dich verändern. Ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte dich an meiner Seite haben. Und ich weiß und weiß ganz genau, dass du dich von mir abwenden wirst. Aber dennoch möchte ich dich rufen. Petrus ist auch dabei. Es kommt der nächste Tag. Und jetzt kommt einer der Jünger, der als der Erste, den Jesus aktiv gerufen hatte. Denn diese sind ihm zugelaufen. Haben von sich aus, die waren suchend, die haben gesucht. Und nun heißt es, Am folgenden Tag, im Vers 43, wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus. Er hat ihn gesucht, er wollte ihn treffen. Und dann spricht er, komm, folge mir nach. Bis jetzt wissen wir nichts über den Philippus. Nur, dass Jesus ihn gefunden hat und Jesus sagt ihm, komm, folge mir nach. Was macht der Philippus? Philippus läuft sofort zu seinem Freund Nathanael. Etwas ist in Philippus passiert. Denn wenn wir einen Fremden jetzt draußen hier auf der Straße treffen würden und er sagen würde, folge mir nach. Oh, Entschuldigung. Folge mir nach. Würden wir dem folgen? Nein, es muss etwas passieren, bis wir ihm nachfolgen. Bei Philippus ist etwas passiert. Und als das passiert ist, sucht er seinen Freund. Er weiß ganz genau, es gibt einen, der muss diesen Jesus auch kennenlernen. Er geht und sucht seinen Freund Nathanael. Und jetzt hier erfahren wir, wer Philippus eigentlich ist. Und er sagt, er findet den Nathanael und spricht, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Philippus war ein Sachkundiger. Der Philippus kannte die Schrift. Der Philippus war ein Denker. Er glaubt mit dem Kopf. Für Philippus musste alles gut berechnet sein, denn sonst würde er nicht folgen. Philippus hat analysiert. Er kannte die Schriften und er hat Jesus mit dem Wort Gottes verglichen. Und dann hat er gesagt, das passt. Die Schablone passt. Ihm kann ich folgen. Philippus ist ein Mensch, der wirklich mit dem Kopf glaubt. Es gibt auch solche Menschen. Manche sind mit Herzen voll dabei, der andere muss, es muss passen. Sonst habe ich keine Ruhe. Und Philippus hat alles überschlagen. Er hat die Bilanzen gezogen, hat gerechnet hin und her, hat geschaut, passt das überhaupt? Kann das möglich sein? Und er sagt, ja. Seine Rechnung ist aufgegangen. So, mit dieser Bilanz, er hat seine Notizen und alles, die Rechnung, Ergebnis, jawohl, das ist er. Mit dieser Mappe läuft er zu seinem Bruder, zu seinem Freund Nathanael und sagt, du, wir haben den gefunden, von dem Mose. Hier, ich habe es ausgerechnet. Ich weiß es, ich bin überzeugt. Und er sagt hier, Jesus, der Sohn Josefs, alles passt, aus Nazareth. So, und die Nathanael, nix, null. Nein, er war auch einer, der rechnet. Aber er hat immer ein Aber dabei. Wenn ich meine eigene Bilanz nicht erstellt habe, stimmt sie nicht. Nathanael ist ein Zweifler. Er stellt alles in Frage. Für ihn hat alles gepasst. Jesus, der Sohn Josefs, in Ordnung. Nazareth. Sagt er, nein. Passt nicht, steht nicht in der Schrift. Aus Nazareth kommt nichts Gutes. Also wer in Nazareth gewesen ist, der taugt zu gar nichts. Kennen wir sowas, ne? Solche Aussagen, wer von da kommt oder von da kommt, ne? Bei uns, als wir in Fulda gelebt haben, war der Vogelsbergkreis, das ist nichts. Da kommen keine gescheiten Leute, die können nicht Auto fahren, ne? So sind wir, ne? Und für Nathanael war das genauso. Nazareth, null. Du kannst mir vorrechnen, wie du willst. Nazareth ist der Ausschlussgrund. Und der Philippus könnte hier seine Bilanzen, seine Mappe auflegen, alles durchrechnen und sagen, hier, schau mal, hier so und so und so und so. Die können Stunden damit verbringen. Das Ergebnis, Jesus, Sohn Gottes. Er sagt, nein, Nazareth stört mich. Fertig. Funktioniert nicht. Kennen wir solche Leute? Du kannst ihnen vieles erzählen. Die sagen, ja, 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 aber das passt nicht. Aber das passt nicht. Es gibt viele Menschen, mit denen man einfach nur die Zeit verschwendet. um ihnen diese Bilanzen darzulegen. Und Philippus ist hier ein wunderbares Beispiel, wie man es richtig macht. Wie oft verschwenden Christen Zeit, Menschen, diesen Zweifler, einfach zu beweisen, dass es einen Gott gibt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und du kannst alles ausrechnen, sind sie einverstanden. Aber die sagen, nee, dieser Punkt passt nicht. Und es ist vorbei. Und Philippus macht es wunderbar. Er sagt, weißt du was, ich werde mich mit dir nicht rumstreiten. Ich werde dir nichts beweisen. Ich lade dich einfach nur ein und komm und sieh. Komm und sieh selbst. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dich davon selbst zu überzeugen. Und wenn du selbst das gesehen hast, dann kannst du beurteilen, ja oder nein. Das ist die beste Möglichkeit, so einem Zweifler einfach das Wort Gottes in die Hand drücken und sagen, wenn du denkst, dass du es besser weißt, hier, bitteschön, überzeuge dich selbst. Wenn du, nachdem du das gelesen hast, immer noch sagst, aber ist in Ordnung. Und nun ist der Nathanael unterwegs zu Jesus. Dieser Zweifler, der hat jetzt mit Sicherheit in seinem Kopf Haufen Argumenten, Haufen Fragen. Ich möchte dich jetzt löchern. Jetzt werde ich dich herausfordern. Jetzt werde ich dir beweisen, dass du nicht der Messias bist. Mit diesen Gedanken ist er unterwegs. Weiß ich nicht, das ist jetzt mein Denken einfach. Aber als Jesus ihn kommen sieht, sagt er, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. War das von Jesus ernst gemeint? Ich denke ja. Jesus war nie sarkastisch. Jesus meinte das auch so. Er hatte diesen Nathanael gesehen und er hat in ihm diese Aufrichtigkeit gesehen, dass er aufrichtig zum Wort Gottes ist. Und dass er aufrichtig zu seiner Berechnung war. Und er hat gesehen, dass er ein Problem mit diesem Nazareth hat. Jesus sah das. Aber dass er ehrlich ist und aufrichtig ist. Und er wollte, dass das Richtige ist. Aber in ihm war nur ein kleiner Teil, der einfach nur widersprochen hat. Er hat es nicht verstanden, warum. Und Jesus begegnet ihm und nimmt die letzten Zweifel. Und er sagt, ehe dich Philippus rief, habe ich dich gesehen unter diesem Feigenbaum. So, jetzt will jeder wissen, was er da gemacht hat, oder? Würdet ihr gern wissen, was Nathanael dort gemacht hat? Wir brauchen nicht wissen, was er gemacht hat. Das spielt keine Rolle. Ich habe früher mal Predigten gehört, da haben Leute dann irgendwas hineininterpretiert, was Nathanael da gemacht haben könnte. Aber steht nicht, werden wir niemals finden. Aber das interessiert er auch gar nicht. Vielleicht hat er da unter dem Baum damit auch gerungen, dass er Gott irgendwelche Fragen gestellt hat. Und da hat er verstanden, dass er der Zweifel, der in ihm war, dass er ein Problem für ihn macht, wissen wir nicht. Aber eins hat er ganz genau verstanden. Dieser Jesus, der aus Nazareth kommt, der kennt mein Herz. Der weiß, wer ich bin. Der weiß, womit ich zu kämpfen habe. Der weiß mein Zweifel. Und er weiß, in welcher Situation ich mich befinde. Und nun fällt er auf die Knie und sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Das ist die größte Erkenntnis, die ein Mensch machen kann. Eine größere Erkenntnis gibt es nicht. Und das hat er hat mit Jesus noch nicht mal gesprochen. Er hat Jesus noch nicht mal einen ganzen Tag erlebt, geschweige von Monat und Jahren. Er kommt zu dieser Erkenntnis, du bist der Sohn Gottes. Du bist der uns Versprochene. Und du bist der König von Israel. Wie hat Jesus Nathanael bezeichnet? Wahrhaftig ein Israelit. Wenn Nathanael Jesus als den König von Israel anerkennt, so erkennt er ihn auch als seinen eigenen persönlichen König an. Und was bedeutet das, wenn man einen König hat? Wenn man einen König hat, heißt es, dass ich keinen eigenen Willen habe. Der König ist mein Gebieter. Der König ist derjenige, der über mein Leben bestimmt. In seiner Hand liegt mein Leben. Nicht ich bestimme über das, was ich mache, was ich sage. Wenn der König sagt, du kommst, ich stehe auf und gehe. Wenn der König sagt, folgst mir nach, dann gehe ich. Und wenn der König sagt, du gehst die ganze Nacht durch, so gehe ich. Das ist, wenn ich persönlich mich unter eine Königsherrschaft hinstelle. Wenn ich mich persönlich unter diesen König hinstelle. Und dieser Nathanael, er sagt, du bist mein König. Ich möchte das glauben, was du sagst. Ich möchte das tun, was du mir aufträgst. Ich möchte dort sein, wo du bist. Diese Erkenntnis bekommt Nathanael. Und jetzt die Antwort von Jesus. Jesus sagt, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, ich habe dich gesehen. Das hat dir ausgereicht. Dieser Satz hat dir gereicht, um mich zu erkennen, mich kennenzulernen. Du sollst Größeres sehen. Ich möchte dir etwas Wunderbares zeigen. Und er sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel auf Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Was bedeutet das? Er sagt, weil du das glaubst, öffnet sich der Himmel für dich. Du erlebst, dass der Himmel, der verschlossen war, der durch die Sünde versperrt war für den Menschen, dass er sich öffnet. Du hast direkten Kontakt zum Himmel. Du hast direkten Kontakt zum Gott, dem Vater. Durch Jesus Christus. Engel auf und nieder. Das bedeutet, der Himmel ist in Verbindung mit dem Menschen gekommen. Durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus ist das wieder möglich. Dass wir dürfen heute mit euch den Himmel offen sehen. Wir haben heute den Himmel offen gesehen, wie diese Kinder, die das Evangelium gehört haben, ihr Herz Jesus gegeben haben. Das ist der offene Himmel, wo Mensch wieder in Versöhnung kommt mit Gott. Da ist der Himmel geöffnet. Und das ist das, was Jesus uns heute zuspricht. Wenn du mich als König annimmst, wenn du dich unter meine Herrschaft stellst, wenn nicht dein persönliches Wohlergehen wichtig ist, sondern mein Wille, so siehst du den offenen Himmel. So wirst du erleben, wie Menschen, die ohne Hoffnung sind, zu einer lebendigen Hoffnung gelangen. Wo Menschen, die verzweifelt sind, deren Leben kaputt ist und es unmöglich ist, aus menschlicher Sicht, dass sie ein normales Leben führen, so wirst du erleben, dass diese Menschen verändert werden. Durch den Sohn Gottes, durch sein Wort, durch die lebendige Quelle. Und Jesus lädt dich heute ein. Jesus lädt dich heute ein und sagt, komm, erlebe mich. Er fragt dich heute, was suchst du? Und ich frage euch auch, was sucht ihr bei Jesus? Warum lest ihr die Bibel? Warum folgt ihr Jesus nach? Geht es darum, um ein besseres Leben zu führen, besseren Job zu bekommen, gesund zu werden, Eltern zu bekommen, die gut sind, Kinder zu haben, die gehorsam sind? Ist das der Grund, warum wir Jesus suchen? Oder was suchen wir? Wollen wir Jesus erleben? Jesus lädt dich ein. Komm, erlebe mich. Erlebe mich. Und wenn du mich erlebst und wenn du erkennst, dass ich dein persönlicher König und Retter bin, so wirst du den Himmel offen sehen. Jesus lädt uns heute ein, ihn zu erleben. Er lädt uns jeden persönlich ein. Erlebe mich und du wirst den Himmel offen sehen. Amen. Vielen Dank.